So, Stefan, hier, der Ball kommt und zack. Und 1-0. Stefan, nächster Ball und zack.
Spiel doch nicht so doll. Spiel doch nicht so doll, Rupert.
Was bist du? Das Spiel.
Mensch, was bist du hier? Du hast ja einen Schmetterschwinger. Wahnsinn, Wahnsinn.
Ey, du musst dich schon bewegen, ne? Also Mann. Nur stehen bleiben, das geht nicht.
Du sagtest doch, das ist ein Stehsport.
Ein Kleinfeldsport, das ist was anderes. Aber Kleinfeld heißt, das ist ja das verrückte kleine Feld, muss sich umso mehr bewegen.
Lass mal hinsetzen. Ich guck mal bei den anderen zu. Ich meine, kanntest du das vorher? Pickleball?
Nee. Nee, ich bin über die App von Philipp Glöckler, vom Doppelgänger-Podcast, bin ich drüber gestolpert. Und dann dachte mir, hey, cool, innovativer Scheiß, mal neue Sportart, probieren wir mal aus.
Als du mich angeschrieben hast, dachte ich, du würdest auf meine Hautunreinheit anspielen.
Ja, aber stimmt, weil der Pickel mit Doppel-Q schreibt und Pickel ist natürlich ein ungünstiges englisches Wort für ja. Deutsche, ne?
Das ich ist hab wie, das aber mal... Ich habe dann Philipp Glöckler hier mal, ich habe mir das angeschaut. Seins schreibt man mit P-I-Q-Q-L-E, ne? Pickel.
Ja, ja, ja. Kunstname ist vielleicht nicht, keine schlechte Idee.
Ja, ja, aber ich habe mir das angeschaut. Es ist ja wirklich, muss man sagen, ne? Man denkt, man hat jetzt bei Sportarten alles gesehen, ne? So, alles gibt's. Da kommt so ein Thema hoch und bricht mit Regeln, ne? Kleines Feld, guck mal hier, ganz unkompliziert, alt und jung, jeder kann. Niedrige Einstiegshürden, ne? Günstige Schläger, alles so und macht offensichtlich, wenn man das hier sieht, hier, guck mal hier von Opa Piepenbrink bis Lieschen Müller, alles springt hier rum und ist und lacht. Da kommt also eine Innovation aus einer Kurve in einem Bereich, der eigentlich total saturiert und irgendwie besetzt sich anfühlt. Ne? Ich meine, wenn ich das mir anschaue, dann frage ich mich, wie ist es eigentlich in unserer Bubble rund um E-Commerce, Onlinehandel und Co.? Ich meine, du bist den ganzen Tag in Innovationsthemen unterwegs mit deiner Company. Und ich weiß, dass du kritisch drauf guckst, aber wenn du das jetzt hier siehst, wie guckst du auf unsere E-Commerce-Bubble und Innovation?
Übrigens, Pickleball, kurze Erklärung, das ist Mini-Kleinfeld-Tennis und ist total hektisch. Ne? Weil du würdest ja sagen, hey, Pickleball, was wollen die Idioten da von mir? Innovationsfeindlich, ne? Ich finde, man muss mit zwei Blickwinkeln draufgehen, weil es ist relativ einfach, da drauf rumzutreten. Eigentlich nüchtern gesehen war die E-Commerce-Branche super innovativ, weil sie ja all diese Systemlandschaften aufbauen musste, diese Shop-Software, diese Fulfillment-Software, die ERP-Systeme, diese gigantischen Innovationen im Online-Marketing, um diese riesigen Sortimente, die heute alle E-Commerce-Player aufbauen, und überhaupt handeln zu können. Und ich meine, was ist auch im Fulfillment-Bereich alles passiert, um von Durchautomatisieren bis Zustellungskonzepte? Nein, der E-Commerce war in den letzten 25 Jahren sehr innovativ und auch hat unfassbar viel an Ideen und Geldern bewegt, um das zu ermöglichen. Nur in der Ausprägung ist es halt null innovativ. Also backend-seitig, alles was hinten abläuft, hoch innovativ, vorne heraus im Grunde null innovativ, weil am Ende des Abends hast du immer heute noch immer einfach nur Kategorien und da tust du einfach unendlich lange Listen präsentieren und eigentlich gibst du noch ein paar Filter mit und dann sagst du viel Glück. Na, also das heißt, also zum Kunden hin zu sagen, wir stellen dir eine ganze Welt an Sortimenten zur Verfügung in einem gigantischen Ausmaß, wie du es dir noch nicht mal erst vorstellen oder träumen können und wir holen das Zeug aus allen Herren Ländern, kamen wir zu dir, richtig krass innovativ. Zum Kundenseite, im Grunde machst du immer noch heute das Gleiche wie vor 1000 Jahren, ich kaufe Sortimente ein, tu die zu einem Preis verschnalzen und tu sie dir bereitstellen. Null innovativ. Ne? Deswegen muss man da, glaube ich, mit zwei Blicken drauf gucken.
Wobei ich sagen würde, dass selbst zum Kunden, am Frontend, zum Kunden hin, dass selbst da natürlich durchaus ja eine ähnliche Innovationsleistung erbracht wurde vor 25 Jahren, wie das aus dem Bereich Infrastruktur, Technologie. Denn auch das gab es vorher natürlich nicht. Es gab keine Produktdetailseite, ne? So. Und ja, Amazon.
Stimmt.
Ich glaube,
oder
wir haben
Standards
das
wie Warenkorbe, all das musste man ja sich irgendjemand ausdenken. Genau. Und einen Standard zu machen, ist ja keine leichte Geschichte, ne?
Genau. Und ich glaube, wir haben einfach als Branche ja, Glück und Pech zugleich gehabt, dass ein Amazon letzten Endes zur großen Blaupause wurde. Und die haben halt aus reinen Effizienzaspekten mit Büchern angefangen. ne, und konnten über Bücher beginnend relativ schnell riesige Produktkataloge da anlegen. Und über diese, ich sag mal, starke Standardisierung, ne, das Template, über diesen Weg wurde relativ schnell großes Sortiment handelbar. So, jetzt ist aber das einfach doof, dass das halt für eine Produktkategorie war, die halt denkbar weit irgendwie von Emotionen, also könnte man unterstellen, zumindest, denkbar weit von Emotionen war, von Inszenierung. So, es war sehr faktisch, es war sehr nüchtern. Yep. Und dann hat sich das als Blueprint, als Blaupause, hat sich das halt einfach etabliert.
Und dieser Blueprint hat ja eine zentrale Frage beantworten müssen, kaufen Leute überhaupt online? Weil das war ja die Hürde. Also als ich 2009 da irgendwie da angefangen habe, da, wie oft hast du noch gehört, die Kategorie, die funktioniert online niemals, sie tut es. Das werden die Leute niemals irgendwie in großen Stil online kaufen. Sie machen es. Ja. Na, also das war das Blueprint, überhaupt Leute dafür zu überzeugen, das zu machen. Aber jetzt muss man halt einfach festhalten, jedes Modell hat halt seine Zeit, ne? So wie Karstadt seine Zeit hatte und das im Grunde voll die Erwartungen getroffen hat und im Grunde voll den Nerv getroffen hat. Und irgendwann wurde es halt abgelöst durch ein besseres Modell, siehe Amazon, was unendlich viele Regale, unendlich Sortimente aus allen Herren Ländern zu einem unschlagbaren Preis zugänglich machen. Und auch das hatte halt seine Zeit. Nur jedes Modell, wenn es halt in die Massenskalierung geht, dann fängt halt immer ein radikaler Ausleseprozess an. Na, und dann muss ich halt schon mir überlegen, will ich dieses Spiel spielen? Weil es gab mal 100 Flugzeugbauer und als diese Massenskalierung, also in der Phase, wo wir jetzt im E-Commerce sind, dann verschwinden halt all die Player, weil Größe und Skaleneffekte alles ist. Und heute gibt es halt noch 2 Flugzeugbauer. Na, und wenn Boeing so weitermacht, bald nur noch 1. Na, es gab mal 1000 Autohersteller, heute gibt es noch 20 von Bedeutung. Es gab mal 100 Suchmaschinen, heute gibt es im westlichen Markt 1. Also immer dann, wenn ein Markt so reif ist und so etabliert ist und es nur noch um Größe geht, dann wird links und rechts werden die Player halt weggefickt. Und an diesem Wendepunkt stehen wir halt im E-Commerce. Und jetzt, und das ist das, was ich der E-Commerce-Branche vorhabe, lieber bleibe ich bei dem, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe und ich bin bereit, diesen radikalen Auslesewettbewerb zu gehen, als die Bereitschaft zu sagen, ich suche neue Wege oder die nächste Generation an E-Commerce-Modellen, die es mir erlauben, aus diesem, wirklich aus diesem Einerlei herauszustechen. Weil, ich meine, die Unternehmen, die verschwinden, sind ja reihenweise. Ne? Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel MyToys. Ist eine harte Nummer. Mir tut es immer für jeden leid, den es da trifft. Ne? Und es ist immer Managementfehler, die es eigentlich verbocken. Aber und trotzdem, Stefan, ich frage dich, hast du jetzt Angst, weil MyToys geschlossen ist, dass du plötzlich nicht mehr an Spielzeug rankommst? Na, hast du jetzt schlaflose Nächte, dass dein Nachwuchs keine Pokémon-Karten mehr bekommt? Vergiss es. Niemand hat da Angst. Ne? Und das zeigt ja nur, die verschwinden und es ist einfach irrelevant fürs System.
Ja, zum Thema Angst vor Wegfall, ne? Das ist ja die alte Metapher. Nimm mal den Finger aus der Schüssel Wasser, da bleibt halt auch keine Lücke im Wasser. Ne? Und so ist das natürlich im Markt. Ne? Das reißt gar keine Company reißt irgendeine Lücke in der Realität der Kundinnen und Kunden, völlig klar. Ne? Ist ja auch gesund, ne? Das hält die Körperspannung hoch. Ich finde aber spannend, was du gerade gesagt hast, weil eigentlich ist ja komplett eine Schizophrenie drin. Ne? Wir haben, also wenn man mal Frontend von Backend mal ein bisschen teilen möchte, wir haben an anderer Stelle ja schon leidenschaftlich drüber gesprochen. Du hast ja ein Stück weit in der Branche aus meiner Sicht eine Verdrehung eigentlich dessen, was man bräuchte. Du hast eigentlich im Backend in den meisten Companies riesig individualisierte Systeme. Ja. Also da hat man sich aus tollen Gründen historisch gewachsen, gebrieft von den Fachbereichen und so weiter. Man hat sich über Jahrzehnte in eine System- und Prozesslandschaft hinein mutiert, die jetzt so komplex ist, dass eigentlich nichts mehr schnell zu ändern ist. Das heißt, jede Komponente, jede neue Idee, alles, was von außen jetzt neu reinkommt, ist landet im Sumpf, im Lehm, im tiefen Sand dieser hochindividualisierten Backend- und Prozesslandschaft. Und auf der anderen Seite hast du am Frontend im Grunde diese, ich nenne es jetzt mal die Amazon-eske Blaupause, die damals auf Effizienz im Grunde entstanden ist. Ich brauche viele Bücher, ich will CDs und DVDs und was sie alles als erste. Ne? Das ist also sozusagen eine reine Effizienzblaupause gewesen. Die haben wir aber alle weiter verwendet. Und deswegen liegt auch heute noch die Conversion bei 2-5%, während in einem Retail-Store die Conversion bei 30% liegt. So, das heißt, ne, da vorne sind wir effizient, aber lassen eine Menge Fleisch irgendwie liegen oder Opportunität liegen, weil 100 kommen rein, 3 kaufen, heißt 97 gehen raus, kaufen nicht. Und am Backend leisten wir uns aber, wo Effizienz eigentlich irgendwie sinnhaft wäre, da leisten wir uns irgendwie riesig Customization und Individualisierung. Das ist halt, das müsste man eigentlich ja komplett umdrehen, oder?
Das, ich finde es auch nochmal eine spannende Frage, weil man ja immer den Fokus hat, 2%, 3% Conversion. Niemand kümmert sich aber um die 97%, die nicht konvertieren. Und wo sind da die Modelle, die Ansätze, die Ideen? Wo findet man denn da heraus? Warum ist das so? Warum geben sich alle mit 2-3% zufrieden? Und gleichzeitig löst diese 2% Conversion-Fixierung ja einen unglaublichen Hassel aus, weil du eigentlich das Modell fast nicht profitabel betreiben kannst. Wobei man nüchtern gesehen 2-3% ist sogar viel. Ne? Ich kenne Händler, die liegen unter 1%. Das ist die eine Perspektive. Und die zweite Perspektive ist ja auch gleichzeitig, wie hoch ist heute der Online-Anteil am Gesamthandelsumsatz,
Stefan?
20%. 20%. Dieses Modell, das wir seit 25 Jahren führen, hat 20% Marktanteil gebracht. Glauben wir ernsthaft, ist dieses Modell auch die restlichen 80% zu Online-Leuten konvertiert? Vergiss es. Das heißt, 80% ist nicht erschlossen. So musst du es doch sehen. Das heißt also, 97% konvertiert nicht, 80% des Marktes ist nicht erschlossen. Welche Modelle helfen da? Und das ist sozusagen die Chancen, die links und rechts so extrem rumliegen, diese nicht anzugehen, nicht zu greifen und dass die Leute lieber dann auf dem Pfad der Sicherheit bleiben, weil das habe ich in den letzten 20 Jahren gelernt, so macht man E-Commerce. Das, damit fühle ich mich wohler, als zu sagen, die Potenziale zu erschließen, die eigentlich da brach liegen und die, um die sich keiner kümmern und die es mir eigentlich Differenzierung erlauben. Und das ist die zweite große Hürde, aber was du gesagt hast, nicht nur dieses hinten mache ich hoch Individualisierung, vorne bin ich aber eigentlich total austauschbar, ist die zweite, ist so eine psychologische Hürde. Die Leute haben 10-mal mehr Angst, Umsatz zu verlieren oder keinen zu machen, als den Willen, neue Dinge zu erschließen. Das ist 10-mal mehr ausgeprägt und das ist so eine Hürde, die du irgendwie nehmen musst.
Bei den Zahlen bin ich ja bekanntlich, das sehe ich ja ein bisschen anders, diese 20-80, ne? Und das ist ja nach Kategorie, da sind wir schon bei über 40% Online-Anteil. Aber der Trugschluss darin ist meines Erachtens, dass man immer auf so eine Last-Touch-Attribution schaut, ne? Weil in beide Richtungen keine Attribution vorgenommen wird. Ne? Die Realität ist, der Großteil der Discovery in der normalen Customer Journey ist komplett digital. Das heißt, die Tatsache, dass da hinten irgendwie 20, 30, 40, 80, von mir aus 80% in der physischen Kasse abgebildet werden, die Tatsache ist etwas irreführend oder diese Beschreibung ist irreführend, weil die kommen nur zustande, weil vorne digital Discovery in Apps auf Instagram, auf TikTok stattgefunden hat. So, das heißt, wenn ich das wegnehme, sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus oder wenn ich das einrechne, sieht es anders aus. Ich finde aber die viel spannendere Frage, jetzt mal weg von Anteilen, die viel spannendere Frage ist, guck mal, die Innenstadt hat im Grunde verloren gegen die Screens. Die Leute gehen nicht mehr so oft in die Stadt, die Leute hängen auf ihren Handys. Ja? Wenn du nicht auf dem Mobiltelefon stattfindest, findest du nicht mehr statt. Das kann man ja im Grunde etwas schwarz-weiß vereinfacht, aber das kann man ja im Grunde aus meiner Sicht so sagen. So, jetzt ist aber ja die große Frage, wenn du dir die E-Commerce-Blase anschaust. Wer sagt denn, dass die Leute auf Dauer so eine URL eintippen, deinshop.de oder deine App öffnen? Wer sagt denn das? Wer sagt denn, dass das so bleiben wird? Das ist ja genauso, als wenn die Innenstadt gesagt hätte, die Leute werden weiterhin kommen. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr. Man muss hinschauen, wo die Leute ihre Zeit verbringen. Und da muss man stattfinden. Und wenn die Leute den ganzen Tag irgendwie in TikTok rumspringen, dann ist ja die Frage, was ist denn, wenn TikTok, was sie ja jetzt anfangen, was ist denn, wenn die auf einmal E-Commerce machen? Das heißt, die Leute hängen den ganzen Tag sowieso schon da rum und jetzt auf einmal können sie auch eine Transaktion da abbilden. Ja, und dann? Was ist denn dann mit deiner URL, mit deiner Destination Online-Shop? Was ist denn dann?
Ja, dann wird halt die E-Commerce-Maschinerie noch mehr zum rationalen Käufermodell. Ne? Also Leute, die exakt wissen, was sie wollen, kommen dann, suchen halt dann den billigsten Händler und kaufen dort. Und alle, die irgendwie auf neue Ideen oder inspiriert werden wollen, die kommen dann halt über Pinterest oder TikTok. Und dann darf ich an die auch direkt 20% an Provisionen abführen, weil die ja im Grunde für mich dann schon so die ganze Kauferfahrung abgenommen haben. Ich glaube halt einfach, da kommen, da schwingen eine Menge strategische Fragen mit, weil die wichtigste Frage, die ja da dranhängt, wie bleibe ich doch mit den Menschen in Kontakt, selbst wenn sie nicht einkaufen wollen? Wie kann ich denn im Alltag dieser Menschen stattfinden, damit sie nicht tiktorisiert werden und ich wieder 20% an die nächste Plattform abführen darf? Wie kann ich meinen Kundenzugang absichern? Das sind ja so Kernfragen. Na, und dafür muss ich halt tiefer eintauchen und ich muss halt über die Sortimente hinausdenken, sondern ich muss halt kommen, was ist die eigentliche Motivation, das eigentliche Ziel, warum Menschen zu mir kommen und wo oder wie kann ich die bestmöglich halt helfen. Ist ein banales Beispiel, habe ich schon ein paar Mal ein bisschen genannt, aber es gab ja diesen Gartenplaner von Obi. Ich würde mich halt immer fragen, wie sieht denn ein Cookie oder Retargeting für meine Kunden wirklich intelligent aus? Weil dieser Gartenplaner, was dir zum Beispiel erlaubt hat, ist, wenn du zum Beispiel in Obi reingehst und du kaufst eine Pflanze, dann hacken, musst du mal drauf achten. An jede Pflanze tun die jetzt einen QR-Code dran pflanzen und du kannst dann im Nachgang diesen QR-Code abführen, landest bei Hey Obi, kriegst passend zu dieser Pflanze eine komplette Bauanleitung, wie du diese gießt und einpflanzen musst und wie du es optimal raussetzt, plus zusätzliche Ideen, wenn du einen Apfelbaum zum Beispiel irgendwie das machst und so, wie du Apfelsaft machst und so weiter. Also die bauen um diese Pflanze, die du kaufst, plötzlich eine ganze Welt auf, zumindest versuchen sie es. Und ich weiß, dass die Zahlen von Leuten, die das machen, die sind unfassbar hoch. Ich darf keine genaue Zahl sagen, aber diese Retention, die ist unglaublich stark. So, und du brauchst mehr von solchen Mechaniken. Mehr im Alltag stattfinden, mehr versuchen, Menschen an die Hand zu nehmen und Alltagsbegleiter zu werden. Weil dann kannst du halt sicherstellen, wenn dann der Kauf einstellt, dass die Leute dich auf dem Schirm haben und nicht irgendwie das dann spontan über TikTok machen. Und deswegen sage ich, es braucht neue Formate und neue Konzepte, die mir das irgendwo erschließen und eben wie einen Schutzwall gegen diesen anderen Entwicklungen stattfinden. Weil jetzt mal ganz ehrlich, nüchtern gesehen, Stefan, wenn ich irgendwas Bestimmtes suche, werde ich perspektivisch wirklich noch Amazon fragen, die mir nur lange Listen produzieren und einfache Fragen komplexer machen? Oder werde ich nicht doch irgendwie eine KI fragen, ob das dann ChatGPT ist und mir sagen, was sind die drei besten Produkte zu XY, weil eine einfache Frage dort einfach bleibt? Da kann ich schon direkt wieder die nächsten 20% an OpenAI abführen. Also, weißt du, diese Szenarien werden gerade aufgemacht. Und ich muss mir da echt was einfallen lassen. Deswegen ist es so gefährlich, in diesem Kowulz, wie wir es in den letzten 20 Jahren gemacht haben, stehen zu bleiben und halt nicht neue Formate aufzumachen und neue Wege zu suchen.
Such dir dein Spielfeld aus und überleg, wie du auf dem Spielfeld gewinnst. Das ist die alte Frage. Und hier kommen wir natürlich zu dem Punkt, wenn ich nicht über Preis, Verfügbarkeit und solche, ich sag mal, aus meiner Sicht betriebswirtschaftlich extrem schwierigen Propositionen kommen möchte, weil das ist die Spirale nach unten, ne? Bin ich nur in dem Preiswettbewerb. Das kann man machen, aber da brauchst du Volumen, Skalen, da bist du in einem ganz anderen Spiel. Alle, die das nicht wollen, und ich glaube, das ist eine extrem anspruchsvolle Sportart, alle, die das nicht wollen, da sind wir sofort beim Thema Proposition, Brand. Du musst natürlich im Relevant Set der Leute, du musst oben im Kopf sein, damit sie überhaupt anfangen, dich aufzusuchen, ohne dass du teuer Marketinggeld bezahlt hast. Diese Organik über Relevanz, ne, das Thema Geschichten erzählen, das Thema, ne, SEO fürs Hirn. Stattzufinden im Kopf, wenn die Leute an eine Kategorie denken, musst du da oben irgendwie aufpoppen im Hirn. So, und das ist kein Quickfix. Das ist nicht eine Taktik, die du beim Growth Hacker irgendwie mieten kannst. Das ist jahrelange Gartenarbeit, rausgehen, Unkraut schneiden, gießen, neue Pflanzen. Weißt du, dieser Garten der Relevanz, der ist nicht über Nacht gebaut. Aber das ist natürlich aus meiner Sicht der einzige Weg, um gegen Aufmerksamkeitsmagnetgiganten wie TikTok und Co. auch nur halbwegs irgendwie antreten zu können. Wenn du weder der Preiswerteste bist, billigste von mir aus, ja, noch bist du irgendwie TikTok und willst da irgendwie Wegezoll zahlen, dann ist in der Mitte nur noch das Thema Markenrelevanz. Das kann über Services angereichert werden, wie bei Obi oder andere Dinge, ne? Aber letzten Endes musst du in diesem Relevanzkontext musst du hochpunkten. Leider kein Quickfix. Und vor allen Dingen etwas, womit sich Deutschland, deutsche Händler extrem schwer tun. Ne? Die denken immer, die Marken sind nur Marken. Das stimmt ja nicht. Du kannst auch als Händler eine werden, musst nur Mühe geben und nicht nur Regale zusammenschrauben online wie offline.
Und ne? Deine Metapher fand ich mega, weil du meintest, auf welchem Spielfeld bin ich, spiele ich eigentlich mein Spiel, ne? Leute haben im Kopf Fußballplatz, Tennisplatz, Tischtennisplatte. Guck mal, wo wir sind. Ja. Wir sind hier auf dem Pickleball-Feld. Völlig neues Feld, völlig neue Idee, völlig neues Spiel und neue Regeln. Und von diesen neuen Pickleball-Feldern, da werden noch einige neue Felder entstehen, auch im E-Commerce. Und deswegen würde ich sagen, lass weiterspielen und gucken, dass wir da am Ball bleiben und offen für neue Dinge und das neue Spielfeld für uns nutzen.
Ich glaube, da hinten ist Philipp. Komm, wir gehen mal rüber.
Ah, komm.